Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Hi.
Moin, Christian. Grüß dich.
Na?
Na? How's your day?
Ja, gut. Aber ich habe so einen Hals.
Oh, raus damit, erzähl.
Es ist über Tage aufgestaut oder so. Darf ich direkt anfangen?
Ja, bitte, leg los. Lass den Druck ab.
Es geht um Cookie und Consent Banner. Und ich finde es so absurd. Also die Story ist, die EU-Kommission plant ja im Rahmen dieses ganzen Omnibus oder der Omnibus-Verfahren diese lästigen Cookie-Banner durch ein automatisches Browser-Signal zu ersetzen. Das heißt, Nutzer könnten dann im Prinzip ihre Entscheidung, ob sie jetzt Cookies wollen oder nicht, einmal in ihrem Browser festlegen, also so als Standardeinstellung. Und dann würde das sozusagen an die Webseitenbetreiber weitergegeben werden, statt eben jedes Mal auf jeder Webseite neu oder immer wieder dieselben Fragen zu beantworten. Also ja. Dürfen wir deine personenbezogenen Daten irgendwie nutzen für oder dürfen wir dieses Cookie setzen, dürfen wir weiterleiten an und so weiter. Also das ist ja das, was tatsächlich passiert. Und jetzt ist es aber so, dass ausgerechnet die EU-Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich und ich glaube Polen zusammen mit Google sich gegen diesen Vorschlag stellen und nebenbei bemerkt, das ist ein totaler Widerspruch zu diesem ganzen, dieser ständigen Forderung nach Bürokratieabbau. Weil hier wäre ja die Chance, Bürokratie abzubauen oder lästige Klicks zumindest abzubauen. Es gäbe also die Möglichkeit, diese Banner abzuschaffen, wenn die Nutzer im Vorfeld diese Mitteilungen machen könnten. Dann gäbe es kein Tracking mehr, keine personalisierte Werbung oder kein Tracking für personalisierte Werbung, wenn man das nicht wünscht. Und auch keine Weitergabe von diesen Daten an irgendwelche Marketingunternehmen, wenn du nicht einverstanden bist. Und der Grund ist, glaube ich, dass da so viel Kohle verdient wird, oder das ist jetzt nicht glauben, das ist, glaube ich, ein Fakt. Also es ist ein Milliardenmarkt, bei dem persönliche Daten abgegriffen werden. Und wenn man ganz ehrlich ist, ohne dass die Betroffenen das wirklich mitbekommen oder kapieren. Und um ganz ehrlich zu sein, nein, der Datenschutz schützt hier die Betroffenen nicht, im Gegenteil. Also es wäre möglich, durch diese transparente Darstellung, also diese Banner, wo dann eben, wenn man es übersetzt, drin steht, lieber Webseitenbesucher, wir möchten gerne etwas machen, was uns eigentlich nicht erlaubt ist, aber weil wir es trotzdem machen wollen, fragen wir dich und bitten um deine Einwilligung oder eben dein Zustimmen, dürfen wir es also trotzdem machen. Und das Schlimmste ist, dass diese Tech-Konzerne wahrscheinlich mehr davon haben als die meisten Anbieter, also diese Webseitenbetreiber selber. Also die nutzen halt dann einen kostenlosen Dienst, der irgendwie funktioniert, der funktional ist, aber mehr auch nicht. Also sie kümmern sich im Endeffekt dann um die Weiterleitung oder die Weiterleitung der Daten und holen dann noch die Einwilligungen. Dann komme ich jetzt gleich zum nächsten Thema.
Nee, aber warte, was ist das, was dich ärgert? Was verschafft dir den Hals? Ist das die Hilflosigkeit, dass du nichts ändern kannst? Ist das, weil du eine andere Erwartung an die Europäische Kommission hast?
Oder ich denke einfach, dass diese Diskussion schon seit Jahren eigentlich ist. Also es gibt diesen Vorschlag, diese Browser-Signale zu setzen, schon seit Jahren. Und irgendwie findet das nicht statt. Also es setzt sich nicht durch, dass die Leute lieber weiterhin auf die Banner klicken, in Anführungszeichen, oder darauf schimpfen, anstelle eine Alternative zu haben. Also die Alternative wäre eben, Einstellungen im Browser zu tätigen.
Aber was ärgert dich jetzt daran?
Also ich finde, es ist absurd, dass wir jahrelang, ich weiß nicht, sechs, acht Jahre darüber im Prinzip schon diskutieren. Diese Idee ist ja nicht neu. Und es passiert rein gar nichts. Und jetzt, wo es dann soweit wäre, kommt dann noch, also im Übrigen, vielleicht, das muss ich auch noch kurz dazu sagen, dass ja dann Anbieter, also es ist nicht nur Google, ja, aber dass Anbieter dann auch sagen, ja, wir können ja nichts dafür. Die Politik wollte ja diese Banner. Ihr wolltet das ist ja zu eurer Sicherheit und so weiter. Wir machen eh nichts Böses damit. Und tatsächlich sind sie jetzt, wo sie die Chance hätten, das auch abzuschaffen, damit auch gar nicht so fein. Und ich verstehe auch, wieso. Ja, mir ist das klar. Und das ärgert mich.
Naja, naja. Auf der anderen Seite, wir beide profitieren aber auch davon. Wir gehören eigentlich auch zu den Nutznießern dieser Situation, weil die Cookie-Banner müssen gestaltet oder die Einwilligungsbanner müssen gestaltet werden, es muss beraten werden, die Webseiten müssen
auch in der Beratung vielleicht nicht Milliarden, aber ja, wobei, vielleicht ist es auch in der Beratung ein Milliardenmarkt. Das stimmt, ja. Ja, klar. Super, ja, guter Ansatz. Je komplizierter, desto mehr Beratung braucht man. Stimmt,
ja. Also würde ich mir die Frage stellen, was können wir denn tun, um da den Lobby, unseren Lobbybeitrag in die andere Richtung zu kehren?
Im Endeffekt, schön, dass du mich so ein bisschen wieder runterholst von meinem Mann. aber ja, das stimmt schon. Im Endeffekt, also was ich mit Kunden mache, ist, dass man jetzt mal, wenn die dann ankommen, sagen so, also meistens kommen Kunden gar nicht an und sagen, wir haben das und das alles auf der Webseite, sondern wir haben jetzt eine Webseite, die ist fertig, passt das? Und dann schaue ich mir die an und sage, nein, also so wie das jetzt da ist, passt das nicht. Braucht ihr das wirklich? Also der Klassiker aus der Historie waren die Google-Fonts, also die Schriftarten, die extern von Google geladen wurden. Ja, das ist irgendwie sowas, was man, ich sage jetzt mal nicht, es stimmt, also nicht, was nicht jeder braucht oder die meisten nicht brauchen. Und wenn man jetzt solche Google-Schriftarten auf die Webseite integriert hat, dann brauchte man eine Einwilligung und man konnte das eigentlich ganz leicht umgehen, indem man eben diese Schriftarten lokal geladen hat und eben nicht diese Weiterleitung zum Google-Server, von dem man sich die dann runtergeladen hat, gemacht hat. Dafür brauchte man eine Einwilligung. Wenn man die auf dem eigenen Webserver zur Verfügung gestellt hat, brauchte man keine. So, und jetzt ist halt anhand dieses Beispiels stelle ich halt dann, oder wie in diesem Beispiel, stelle ich halt dann die Frage, ja, braucht ihr das denn? Oder wofür braucht ihr das? Und überlegt doch auch mal, wie viel euch das jetzt kostet. Also, das mit den Fonts ist jetzt relativ simpel, aber da kommen wir jetzt zu deinem Beispiel. Wie viel kostet denn Beratung dazu? Nicht nur einmal, sondern jedes Mal, wenn sich was ändert. Also, wenn ihr irgendwas an der Webseite macht, nochmal anschauen, nochmal drüber schauen, wenn sich an der Rechtsprechung was ändert, wenn irgendwelche Dienste, also Details in den Diensten sich ändern. Man muss immer wieder drüber schauen, anpassen, nachschärfen und so weiter. Deswegen ist mein Ansatz in dieser Beratung, also wenn wir zu dem Punkt kommen, an dem wir drüber sprechen, was ist denn jetzt, braucht ihr das oder nicht? Wenn die dann sich nicht sicher sind, dann sage ich ja, dann tut's raus. Dann spart ihr euch das Geld. Auch in Zukunft.
Ja. Also das heißt, ein möglicher Ansatz wäre, Kunden noch besser darin beraten, auch einfach mal Abstinenz zu üben in bestimmten Bereichen. Oder vielleicht auch ich habe jetzt ein Mandat tatsächlich, wo mir, also ein kleines Startup, sehr technisch orientiert, Webseite ist gerade das aktuelle Thema, wo der Geschäftsführer gesagt hat, ich will diese scheiß Cookie-Banner nicht, lass uns unsere Webseite so gestalten, dass ich gar nicht eins brauche. Ja. Das fand ich großartig. Ist eine Nischenmeinung, aber das ist natürlich auch toll. Ja, aber ich würde sagen, das ist ja auch ein Weg, einfach Kunden nochmal die Vorteile zu erklären, wenn diese lästigen Banner da nicht auftauchen.
Aber weißt du, warum er das gesagt hat? Also warum er der Meinung ist?
Ich finde das einfach doof, das stört.
Es gibt ja jetzt zwei, also entweder ist es persönlich, weil er sagt, mich nervt das, wenn ich irgendwo auf eine Webseite gehe und diese Sachen da erstmal wegklicken muss.
Ich denke, es ist beides. Er ist ein Produktanbieter, er bietet einen Cloud-Service an, den du über den Browser bedienst, neben der normalen Webseite. Und der Kunde, also ich glaube, er hat selber schlechte Klickerfahrungen gemacht und möchte jetzt nicht ein Produkt anbieten, wo sich seine Kunden auch darüber ärgern, dass da so lästige Bannergeschichten davor sind.
Und die zweite Möglichkeit wäre halt, oder nervt ihn, was das kostet, wenn er dich ständig fragen muss, was er machen muss.
Ich glaube nicht, dass das jetzt jemand.
Okay. Also ich verstehe das. Ich mache zum Beispiel bei den Consent-Bannern nervt mich besonders, dass ich den Eindruck habe, dass viele Anbieter stellen das falsch ein. Und ich habe den Eindruck, dass viele das bewusst falsch einstellen. Oder es könnte auch sein, dass viele oder manche das eben aus Unwissenheit falsch einstellen. Also gerade so diese Geschichte mit den technisch notwendigen Cookies und dir da irgendwie was unterjubeln. Das heißt, wenn du auf diese Banner klickst und sagst, alles ablehnen, dann habe ich mittlerweile die Erfahrung gemacht, kriegst du trotzdem was untergejubelt sozusagen, weil eben in der Einstellung das falsch drin ist. Also nicht alles, was man oder man kann nicht alles als technisch notwendig deklarieren, bloß weil man selber glaubt, es wäre technisch notwendig.
Das ist wohl richtig. Ich würde es nach meiner Erfahrung ein bisschen differenzierter sehen. Ich will nicht ausschließen, dass es Organisationen gibt, die das mit Absicht falsch machen. Die Mehrheit der Organisationen, wo ich mir Webseiten angeschaut habe, würde ich sagen, da hat es damit zu tun, dass die handelnden Personen das einfach nicht besser wissen. Also als ganz simple Erklärung. In kleinen Organisationen möchte man es eben knapp und schnell halten. Man macht sehr viele Dinge selber, ohne dass man die Kompetenz dazu hat, also die tiefgreifende technische und rechtliche Kompetenz. Da gibt es dann quasi Managementsysteme mit Clickibunti. Die kann dann auch jemand aus dem Marketing bedienen, ohne technischen und programmatischen Sachverstand. Dafür sollen die gebaut sein, aber dann haben wir Probleme im Datenschutz. Und auf der anderen Seite haben wir die großen Organisationen oder auch der Mittelstand. Naja, da haben wir so viele beteiligte Personen, Marketingmitarbeiter, Marketingleiter, externe Agenturen, möglicherweise mehrere externe Agenturen, die, wo man sich darauf verlässt, dass die es schon richtig machen. Die Agentur sagt, ja, aber hier Datenschutzkonformität steht nicht in meinem Angebot drin. Also wenn du da Anforderungen hast, musst du mir die proaktiv sagen. Also alleine, weil ich in großen Organisationen die Menschen auch mal an einen Tisch hole und wir thematisieren das, sehe ich schon, die haben da nie vorher gesprochen. Der eine verlässt sich auf den anderen. Mhm. Der Auftraggeber muss es mir anweisen, beziehungsweise die Agentur sagt, das ist nicht unsere Kernkompetenz. Wenn da irgendwie ein toller Rechtstext ins Cookie-Banner soll, dann muss der Kunde den halt von seinem Juristen schreiben lassen. Und ich glaube, das sind die häufigeren Ursachen, warum es im Ergebnis nicht funktioniert. Und da sind wir beide meist der Brückenbildner.
Aber ich habe jetzt gerade gestern erst wieder, ich habe ein Smart TV und da habe ich eine App installiert. Da habe ich dann irgendwie auch mal auf Datenschutz geklickt. Und da war eben ganz exemplarisch wieder so ein Beispiel. Ich habe erstmal nicht einwilligen, was da so unter Einwilligen stand. Und dann musste ich aber, weil ich es mittlerweile weiß, dann schaue ich mir noch die individuellen Einstellungen an. Also ich klicke nicht nur auf alles ablehnen, sondern ich schaue mir mittlerweile immer die individuellen Einstellungen an. Erstens aus dem Grund mit den notwendigen Verarbeitungen, die aus meiner Sicht teilweise untergejubelt werden oder vielleicht, wie du sagst, aus Unwissenheit da drin sind. Und zum anderen wegen der berechtigten Interessen, weil die fallen nämlich nicht unter dieses Ablehnen einer Einwilligung, sondern das sind, naja, dem muss man dann noch widersprechen. Also das ist ein Opt-out. Und da war ich dann gestern wieder am Smart TV. Ja, ich dann A wie, weiß nicht, bis Z wie. Keine Ahnung, wie viel hundert es waren. Ich habe es dann nicht gemacht. Also man muss sie einzeln abwählen. Und das ist auch sowas, das geht aus meiner Sicht nicht. Also ja, geht schon. Ist rechtlich dann irgendwie sauber oder fraglich. Aber es ist halt, ja, weiß nicht, das regt mich auf. Ja. Also wenn man da schon reinklickt, dass man es dann auch noch maximal unkomfortabel macht als Anbieter. Also die App habe ich jetzt, weil ich mir eine Serie anschauen werde und danach lösche ich sie wieder.
Ja, man muss seine Entscheidung dann passend irgendwie zu seinen Bedürfnissen treffen. Das ist so eine Mischung aus innerer Schweinehund, wie viel gebe ich mir jetzt Mühe und lasse es mir vielleicht doch egal sein, weil ich eben diese Arbeit jetzt nicht investieren möchte. Und damit rechnen die Anbieter natürlich.
Ja, genau, und das ist das, was ich meine. Es wird irgendwie suggeriert. Also erstens, und das ist das, was mich eigentlich aufregt, der Datenschutz ist schuld an diesen Bannern. Ist er nicht? Also, ja doch, er ist Auslöser dafür, dass die was machen, was sie eigentlich nicht dürfen, danach fragen müssen vorher.
Genau.
Und das Zweite ist, dass es dann halt auch noch so gestaltet wird, dass es maximal unkomfortabel ist, dass man es natürlich, wie hieß das nochmal, Dark Patterns, ja, also mit möglichst nicht versteht, nicht auf den naheliegendsten schönen Button klickt und nicht den, weiß nicht, weiße Schrift auf weißem Grund im Extrem oder so irgendwie kleingeschrieben. Also das sind alles so Dinge, die wir die letzten Jahre da in dieser Diskussion mit den Bannern durchgegangen sind. Und am Ende, und jetzt komme ich wieder zu meinem Anfang, ist mir auch völlig klar, warum eben Tech-Riesen oder Marketing-Unternehmen oder wer auch immer, warum die ein Interesse daran haben, das weiter zu betreiben und eben nicht für diese Browser-Einstellungen sind. Weil damit wäre alles klar und ich weiß nicht, wie viele Leute, da gab es auch mal Statistiken, aber ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Also der überwiegende Teil der Leute, wenn man sie fragt, würde dem nicht zustimmen. Ich im Übrigen, vereinzelt stimme ich dem schon zu, wenn ich individuelle Werbung bekommen möchte für bestimmte Produkte oder bestimmte Produktkategorien, dann stimme ich dem schon zu. Das ist für mich in Ordnung. Ich bin dann nicht jetzt 100% Gegner, aber eben nicht pauschal und nicht bei, weiß ich nicht, 879 verschiedenen Unternehmen.
Ja, am liebsten nur dann, wenn du es gerne machen möchtest. Ich habe mir letztens bei einer Elektronik, beim Elektronikversand, habe ich was bestellt und dann war im Checkout nochmal das Angebot, hey, willst du auch nochmal einen Papierkatalog haben, um da durchzublättern? Jetzt will ich keine Umweltschutzdiskussion starten, aber ich habe gesagt, hey, ich habe seit Jahren keinen mehr gehabt. Ich hätte total Bock, deinen Katalog zu lesen, mal durchzublättern und ein bisschen meine Elektronikbedürfnisse zu stimulieren. Mhm. Der liegt jetzt gerade bei mir auf der Wohnzimmercouch, weil der so dick ist, dass ich ihn nicht in einem Schub durchkriege. Und das, so hätte ich gerne Werbung, so dann, wenn ich Bock darauf habe. Und dann bin ich auch der beste Käufer.
Ja.
Und halt nicht immer, ich habe es gerade eilig, bewege mich auf eine Webseite und ich muss erstmal alle Werbung auf Seite schaufeln, damit ich das sehe, was ich eigentlich haben möchte, inklusive Cookie-Banner. Ich glaube, wir sind nicht alleine und wir erleben in diesem Thema etwas, was wir auch viel anderswo in der Welt, vor allen Dingen in der Politik sehen, nämlich, dass die Entscheidungsprozesse, von denen so etwas abhängig ist, dass sie natürlich nicht nur von den Bürgern beeinflusst werden, vielleicht sogar auch zum geringsten Teil und sehr, sehr indirekt, Stichwort Wahlen, sondern eben auch von großen Organisationen, das, was wir als Lobby bezeichnen, in verschiedene Richtungen. Mhm. Und die steuern solche Prozesse ganz klar mit. Ich finde, das kann man an dem Beispiel sehr, sehr schön sehen.
Ja, schön, dass du das so sachlich noch zusammenfassen konntest.
Ich hoffe, dir geht's jetzt ein kleines bisschen ja, besser.
Vielen Dank.
Ich hab ein Spielthema mitgebracht, ein Spieltriebthema.
Ja. Okay.
Ich hab auch überlegt, wann ist der richtige Moment, mal darüber zu sprechen. Und ja, irgendwie hatte ich heute das Gefühl, ich möchte jetzt auch mal über künstliche Intelligenz sprechen. Ich habe das so selten gemacht. Nein, ich möchte gerne mal dir erzählen, wie ich im Moment arbeitsmäßig künstliche Intelligenz einsetze. Und zwar gezielt möchte ich auf die Sachen eingehen, die man eben nicht so vordergründig sieht. Und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Ich habe zwei Bereiche, in denen ich das momentan tatsächlich aktiv mache, um mein Geschäft aufrechtzuerhalten, beziehungsweise um tatsächlich auch schon in einer Stelle KI in der Beratung einzusetzen. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert sehr, sehr gut, aber es war ein längerer Weg dahin. Mhm. Der eine Bereich, total hintergründig. Ich betreibe selber und habe ja auch nur ein kleines Team, zunehmend mehr Technologie, IT-Technik vor Ort, am Standort, IT, die ich mitnehme, IT, die ich in Rechenzentren in Form irgendwelcher Server und Dienste betreibe. Und je mehr das wächst, desto mehr beschäftige ich mich damit, diese Systeme instand zu halten und natürlich sicher zu machen. Und ein Merkmal, dass diese Systeme haben, die senden halt Informationen, wenn was nicht in Ordnung ist. Die senden aber auch Informationen, wenn was in Ordnung ist. So ein Daily Report pro Server. Mal, keine Ahnung, ich habe irgendwie 13, 14 Server, sind schon mal die ersten 14 E-Mails jeden Tag, die eigentlich nur sagen, hey, eigentlich ist alles in Ordnung. Piss auf, und dann steht im Kleingedruckten noch irgendein Hinweis, der aber wichtig ist. Ich habe irgendwann aufgehört, diese E-Mails zu lesen und habe mich selber dafür verflucht, weil es ist schon sehr fahrlässig. Und ich habe es jetzt endlich geschafft, einen besseren Umgang damit zu finden. Zum einen habe ich Automatisierung und künstliche Intelligenz eingesetzt, um die eingehenden E-Mails zu analysieren. Diese E-Mails sind inzwischen nicht mehr die Standard-E-Mails, die sind deutlich optimiert, um insbesondere auch den Datenfluss ein bisschen kontrollieren zu können. Die KI ist jetzt auch nicht irgendwie so eine US-amerikanische Lösung, sondern ich arbeite sehr, sehr viel mit Mistral, sowohl im Moment noch als Service, zukünftig auch lokal. Und ich nehme einen Teil, wo ich das vertreten kann, meiner System-E-Mails, lasse die durch einen Automatisierungs-Workflow strukturieren, analysieren mit Hilfe von Mistral und lasse mir das, was sofort wichtig ist, sofort als Alarm zur Verfügung stellen. Und für alles andere, weniger wichtige, wird ein Report, ein täglicher erstellt, also genau genommen ein fortlaufender Wochenreport. Und diese Wochenreports, die schaue ich mir dann tatsächlich auch einmal die Woche an. Wenn ich auf Reisen bin, vielleicht auch in der zweiten Woche, aber die sind per Definition nicht kritisch. Und das läuft jetzt schon ein paar Wochen. Es waren viele Fehlalarme. Ich konnte meine Systeme noch besser absichern, diese Fehlalarme rausholen. Und jetzt ist das eingeschwungen. Jetzt kommen Es gibt Tage, da kriege ich überhaupt gar keine Informationen für dieses Thema. Ich muss mich nicht drum kümmern, habe aber das ruhige Gewissen, wenn was Wichtiges ist, werde ich informiert. Heute Morgen war tatsächlich eine E-Mail da, die hat gesagt, hey, da ist ein Mailkonto von dir eventuell gehackt worden, weil da versendet jemand E-Mails mit einem Benutzernamen, der eigentlich nicht zu seinem Absender gehört. Mhm. Ich habe 2 Tage vorher einen Schutzmechanismus installiert, der sicherstellt, dass jeder E-Mail-User bei mir nur tatsächlich die E-Mails mit seinem eigenen Absender schicken kann. Das wird aber nicht gesperrt, das wird nur protokolliert und das hat einfach dieser Überwachungsjob gesehen. Der weiß aber nicht, dass das quasi Teil meines Testszenarios im Moment ist. Und deswegen habe ich mich jetzt drum gekümmert. Morgen kommt die Meldung nicht mehr, weil ich diese Fälle jetzt sozusagen wegoptimiert habe. Also das ist ein Bereich, ich muss mich jetzt kurz halten, sorry. Ja, der andere Bereich ist tatsächlich in meiner Beratungsarbeit. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt, Stellen zu suchen, wo ich sehr viel Fleißarbeit machen muss, die ich optimieren möchte. Und etwas, was ich unter anderem sehr häufig mache, ist, ich schaue mir Auftragsverarbeitungsverträge oder insgesamt Datenschutzverträge auch zur gemeinsamen Verantwortlichkeit und Co. durch, muss da meinen Senf zugeben und ich lasse jetzt nicht, damit man es nicht falsch versteht, ich lasse nicht die Verträge jetzt einfach durch KI prüfen und gebe dann einen KI-Bericht weiter. Was ich mache und das inzwischen zunehmend erfolgreich, ich nutze KI, um in großen Vertragswerken mir die Textstellen rauszuextrahieren mit nachvollziehbaren Quellen verweisen, die für mich bewertungsrelevant sind. Die Bewertung mache am Ende immer ich, aber ich muss jetzt eben nicht mehr im schlimmsten Fall 150 Seiten Vertragstext in mehreren Sprachen lesen und verstehen, bevor ich dann die Stellen finde, die ich mir dann markiere, damit ich sie anschließend prüfen und bewerten kann. Das dauert sehr, sehr lange.
Insofern muss man sagen, gerade bei der Auftragsverarbeitungsprüfung sind es ja so ein Dutzend Punkte, ja, die man am Ende, auf die man seinen Fokus legt.
Absolut. Und das macht mir Spaß. Also dadurch, dass ich eben nicht einfach nur blind vertraue, ich bekomme hinterher einfach eine tabellarische Übersicht. Da sind meine relevanten Textstellen im Vollauszug. Da ist das Zitat. Da ist eine Kategorisierung, damit ich weiß, was für eine Art von Textstelle ist das. Ist das ein Haftungsthema? Ist das eine Sachverhaltsbeschreibung, also Beschreibung der Daten oder der Datenverarbeitung? Und ich kann dann ganz gezielt in den Vertrag mithilfe der Tabelle reingehen und mir die Originaltextstellen ansehen und das überprüfen. Und ich kann auch links und rechts schauen, ob irgendwas übersehen wurde. Und damit fahre ich zunehmend gut. Es ist deutlich effizienter geworden und wir profitieren alle davon. Erstens, meine eher langweiligere Arbeit reduziert sich. Ich kann damit in der Zeit Wertvolleres machen und die Kosten meiner Kunden sinken, weil meine Kunden gerade solche Tätigkeiten in der Regel nach Aufwand zahlen müssen, weil eben nicht vorhersehbar ist, was sie mir schicken. Wenn ich eine Pauschale pro Auftragsverarbeitungsvertrag mache, dann muss ich eine Mischkalkulation zwischen 200 Seiten und 10 Seiten erfinden und da wird es immer einige geben, die benachteiligt sind. Mhm. Also, wollte ich einfach mal erzählen, dass ich das mache. Ich bin sehr begeistert, ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial. Letzte Worte dazu, ich glaube nicht, dass wir Datenschützer demnächst von KI ersetzt werden. Aber die Datenschützer, die sich nicht mit KI auseinandersetzen als Werkzeug, die werden sich zukünftig einfach immer noch sehr mit ihrer Fleißarbeit beschäftigen und die werden nicht wirtschaftlich arbeiten können und vielleicht vom Markt schrittchenweise auch verschwinden müssen aus wirtschaftlichen Gründen. Und ich glaube, dass für uns technikaffinen Datenschützer der sehr, sehr viel Potenzial, wirtschaftliches Potenzial, aber auch ganz viel Spaß hinterstecken kann.
Ich möchte dazu trotzdem noch was anfügen, weil ich nämlich es ist jetzt nicht mein Kunde, sondern von einem Unternehmen gehört habe, ich sage es jetzt mal so, das eben sich auch in so einem Prozess befindet, also eben Datenschutz umsetzen und auch diesen Punkt mit Auftragsverarbeitungsverträge prüfen, eben an eine KI ausgelagert hat. Und jetzt kommt dann eben dabei etwas heraus, also die haben dann ein Ergebnis, da steht dann eben, sagen wir mal, alles super. Ja, klingt gut, sagt die KI. Also Vertrag ist gut, kann man unterschreiben. Wenn man sich jetzt wenn man sich jetzt diese Verträge angesehen hat, dann kam dabei raus, dass eben nicht alles super ist. Mhm. Also so der Punkt, mit dem du jetzt abschließen wolltest, ich glaube überhaupt nicht, dass Leute wie uns, also der Einsatz von KI, Leute von uns arbeitslos macht, sondern im Gegenteil, man kann sich auf die wesentlichen Punkte konzentrieren, weil in einem Vertrag mit diesen, weiß nicht, 12 Punkten oder Dutzend Punkten, wie auch immer, sind ja nicht immer alle schlecht. Ein paar sind aber so, dass man auf jeden Fall sich Gedanken drüber machen muss, ob man jetzt da auf der einen Seite mit dem Anbieter drüber diskutiert, ob man irgendeine Vertragsveränderung oder Vertragsänderung anstrebt oder ob man selber überlegen muss, ja, wie können wir denn diese Anforderungen umsetzen oder wollen wir dieses Risiko eingehen und so weiter und so fort. Also um diese wesentlichen Punkte muss oder darf man sich dann eben kümmern und es geht eben nicht so viel dabei unter, würde ich sagen. Also ich sehe das auch positiv.
Definitiv. Und wir müssen uns halt einfach auch daran gewöhnen, dass das zu unserem Werkzeugportfolio gehört. Ich sehe es in anderen noch schwierigeren Bereichen auch regelmäßig im Einsatz. Hier zum Beispiel die Hautarztpraxis, wo meine Familie hingeht, wenn es da um das Thema Krebsvorsorge, Hautkrebsvorsorge geht, ist es inzwischen Teil des Angebots, dass du dich vor eine entsprechend ausgestattete Kamera nackig stellst und dann analysiert eine KI dein Hautbild und weist den Behandler darauf hin, wo nochmal besonders hingeguckt werden muss. Da geht es um deine Gesundheit. Also Hautkrebs ist kein harmloses Thema. Und da könnte man jetzt auch sagen, aha, was ist, wenn da was übersehen wird? Also es nimmt den Arzt nicht aus der Verantwortlichkeit raus. Nee. Perspektivisch wird das aber ganz klar so sein. Perspektivisch werden die Leute sich an der Stelle nicht mehr von einem Arzt nackig machen. Die werden in irgendeine Kabine gehen. Dann passiert ein Wunder und hinten purzelt ein Bericht raus. Nicht heute, nicht morgen, aber lass uns in 5 Jahren nochmal darüber sprechen. Und dann wird der Arzt formal vielleicht noch dafür verantwortlich sein, aber hingucken tut er trotzdem nicht mehr.
Genau, das ist aber der wichtige Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, jetzt mal unabhängig von Medizin oder Ärzten, also vom medizinischen Bereich oder Ärzten, die KI ist nicht verantwortlich. Also das, was die KI produziert, oder anders gesagt, die KI übernimmt keine Verantwortung. Ja. Die ist auch nicht rechtlich haftbar.
Ja, belangbar. Ja.
Sondern derjenige, der das betreibt, der das dafür verantwortlich ist, der muss die Verantwortung übernehmen. Der muss dann auch, so wie du, ich oder eben der Hautarzt drüber schauen und sagen, ja, das kann ich bestätigen, das kann ich so vertreten.
Ja, absolut. Ja, Mensch, spannende Themen.
Ja.
Einmal Ärger und einmal was zum Spielen.
Genau.
Ich habe schon die Schlagzeile vor Augen für diese Folge, aber...
Ach so, okay. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich. Schauen wir mal, wie sie lauten wird.
Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Wir sehen uns in spätestens 14 Tagen wieder.
Schöne Zeit. Genau, bis dahin.
Ciao. Ciao.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.